Startgedacht, ein Podcast des Stein-Hardenberg-Instituts.
Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Aufzeichnung vom Stein-Hardenberg-Institut. Und für unsere erste Folge haben wir uns direkt ein spannendes Thema ausgesucht. Und zwar möchten wir heute ein bisschen aus unserem aktuellen Forschungsprojekt Regioprozess erzählen. Neben mir, Jakob Denker, ist im Aufnahmestudio auch Philipp Kuscher.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Startgedacht, der Podcast aus dem SAI. Ich freue mich sehr, dass wir heute das erste Thema angehen. Jakob, worüber sprechen wir?
Ja, wir sprechen über Regioprozess, wie ich eingangs schon erwähnte. Was ist Regioprozess überhaupt? Regioprozess ist ein Forschungsprojekt, was sich näher mit der interkommunalen Zusammenarbeit in der Mobilitätsplanung in Deutschland auseinandersetzen möchte und das auch über einen relativ langen Zeitraum für ein Forschungsprojekt. Philipp, vielleicht kannst du ein bisschen was über die Ziele des Projektes erzählen.
Du hast schon gesagt, 5-Jahres-Zeitraum für ein Forschungsprojekt, das ist ungewöhnlich, finanziert vom Bundesministerium für Forschung, Raumfahrt und Technologie. Wir haben 5 Jahre Zeit zu verstehen, wie funktioniert interkommunale Mobilitätsplanung vor Ort in Modellregionen. Wir sind ein großes Projektkonsortium, bestehend aus dem Deutschen Institut für Urbanistik, was die Projektleitung innehat, uns als Forschungspartner der Firma Experience Consulting aus München, der Firma Fix My City aus Berlin und den 3 Modellregionen der Regiopolregion Bielefeld, dem Landkreis Oberhavel und dem Landkreis Ludwigsburg. Wie man schon merkt, sehr viele Akteure sind dabei. Es geht darum zu verstehen, wie genau in unseren Modellregionen jetzt eigentlich dieses ganze Thema Mobilitätsplanung umgesetzt wird. Was bedeutet Mobilitätsplanung? In der Regel, ja, wir planen Radwege, wir planen Bahntrassen, wir planen Busverbindungen, die nicht nur natürlich in einer Stadt oder in einer Region Halt machen, sondern die bewegen sich ja auch. Und das alles wird geplant und da muss sich abgestimmt werden. Beispiel neue Radschnellwege, die gefördert werden und umgesetzt werden sollen, um sozusagen hochwertige Radinfrastruktur auch gemeindeübergreifend zu planen, zu bauen, abzustimmen, mit Fördermitteln zu hinterlegen. Alles sehr komplexe Prozesse, die wir uns angucken. Aber nicht nur das, wir sollen eigentlich das Ganze auch beschleunigen, also A, verstehen. Das ist immer so der erste Schritt in einem Forschungsprojekt. Was passiert da eigentlich? Was macht das so besonders? Vor allem jetzt auch öffentlicher Dienstspezifiker. Ja, ist natürlich was anderes, als wenn wir jetzt, sag ich mal, privatwirtschaftlich irgendwelche Aktivitäten durchführen. Und gleichzeitig sollen wir aber auch die Perspektiven von Digitalisierung mit einbringen. Das heißt, wie kann man diese Planungsprozesse auch digitalisieren, Abstimmungsprozesse digitalisieren, Kooperationsformate, gleichzeitig aber auch einen Kulturwandel in den Behörden vor Ort lostreten, quasi auf den Weg hin zu mehr Vernetzung, was nicht so leicht ist für Behörden, weil Behörden häufig in ihren eigenen Silos unterwegs sind. Aber jetzt gehe ich auch schon ziemlich tief wieder rein. Im Endeffekt, das Ziel des Projektes ist, zu verstehen, was passiert da eigentlich bei Mobilitätsplanung. Vor allem dieser Aspekt der interkommunalen Zusammenarbeit, diesen zu verstehen und projektbezogen auf das Thema Mobilitätsplanung in Deutschland voranzutreiben.
Du hast gerade schon das Stichwort schlechthin genannt, Prozesse. Vielleicht kannst du einmal kurz aufführen, was wir eigentlich genau in den letzten 7 Monaten so gemacht haben und was das mit unserer Aufgabe im Projekt zu tun hat.
Also wir haben uns ganz konkret in jeder Region 2 Prozesse angeschaut, jeweils einen Radverkehrsprozess und einen ÖPNV-Prozess und haben Prozessdiskussionen mit unserer Modulum-Methode geführt. Das heißt, wir waren vor Ort in Bielefeld, in Oranienburg, in Ludwigsburg und haben da mit den jeweiligen Verwaltungen, mit den Kommunen, die dabei sind, Landratsämtern, teilweise aber auch Ministerial-Mitarbeitenden, und weiteren öffentlichen Aufgabenträgern diesen ganzen Mobilitätsbereich gesprochen, auch mal einem Busbetreiber, ja, sozusagen, wie organisiert man jetzt eigentlich so eine Busstrecke, ist ja auch mal ganz spannend.
Ein sehr spannendes Interview, ja.
Ja, auch sehr detailliert und sehr erfahren und generell, ne, haben wir uns das angeguckt, wie sieht das aus und haben da, glaube ich, sehr viel gelernt und unterschiedliche Prozesse uns angeguckt. Radschnellverbindung war ein großes Thema, aber auch die Förderung von touristischen Radwegen, zum Beispiel hier in Oberhavel gibt es ja auch sowas wie den Berlin-Kopenhagen-Radweg, der sehr bekannt ist und auch viel genutzt wird. Wie modernisieren wir das Ganze? Ist ja nicht nur eine Gemeinde oder ein Ort, wo dieser Radweg durchführt, sondern der geht von Berlin bis halt nach Kopenhagen. Also nicht mal nur Landkreis, sogar übergreifend, sogar länderübergreifend könnte man sich da jetzt unterhalten. Machen wir nicht, aber zumindest mal in Oberhavel guckt man sich das an. In Bielefeld haben wir uns einen Schnellbus angeguckt, wie sowas geplant wird, um quasi die regionalen Räume besser miteinander zu vernetzen, Pendler zu entlasten, bessere Verbindungen anzubieten, aber auch eine Veloroute, auch da eine Radschnellverbindung, die zwischen verschiedenen Städten entstehen soll und Regionen. Und in Ludwigsburg haben wir uns das Thema Radschnellwege angeguckt mit zwei Radschnellwegen vor Ort. Ja, und haben Prozessdiskussionen geführt, waren am Tisch mit der Module-Methode. Wir haben das moderiert. Dann waren da meist so bis zu 10 Personen. Und dann spricht man halt über den Prozess in so circa 3 Stunden. Und da lernt man sehr viel.
Ja, du hast gerade schon Prozessdiskussionen angesprochen. Und wir waren wirklich viel unterwegs, wie man vielleicht schon rausgehört hatte. Wir hatten diese 3 Modellregionen, 1 Modellregion, eine Auftaktveranstaltung, 2 projektbezogene Workshops. Wir hatten nebenbei noch verschiedene Reflexionsgespräche. Das alles sind jetzt erstmal nur Beschreibungen von den ganzen Sachen, die wir durchgeführt haben. Aber wie du auch schon meintest, ein guter Radweg hört ja einfach nicht an der Grenze von der Kommune auf und dann sagt man, das ist das Problem von jemand anders. Das heißt, man muss mindestens 2 Akteure an einen Tisch bringen. Im realen Fall waren das für uns dann eher 5 bis 10 Personen, die wir da miteinander sprechen lassen mussten. Und deswegen ist die nächste Frage, die vielleicht ganz interessant ist, wie es überhaupt gelingt, so komplizierte Verwaltungsprozesse oder auch Planungsprojekte, die teilweise über mehrere Jahre gedauert haben. Also wir haben wirklich schon, ja, ich möchte nicht absurd sagen, aber sehr lange Laufzeiten erlebt. Also vor 2020 hat einiges von den Projekten schon angefangen. Das läuft wirklich sehr lange. Wie schafft man das, dass diese sehr langen Projekte mit auch wechselnden Akteuren, verschiedenen Problemzonen, dass man die überhaupt greifbar macht und diskutierbar macht, gemeinsam mit den Akteuren und auch so, dass man es später auswerten kann? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist hier vor allen Dingen der Begriff Modulo.
Ja, also genau, das sind lange Projektlaufzeiten, wechselnde Ansprechpartner in der Zwischenzeit. Das Wichtigste ist halt immer, dass man Leute an den Tisch kriegt, die davon noch Ahnung haben. Also manchmal hat man Pech und es gibt niemanden mehr, der seit Projektstart dabei ist. Dann muss man tatsächlich ein bisschen im Archiv forschen und vielleicht die Person noch rausfischen oder nochmal einladen. Wir hatten jetzt Glück, es waren immer noch Leute dabei, die sozusagen auch seit Projektanfang dabei waren und deswegen darüber sprechen konnten. Aber auch da sind so viele Sachen, die passiert sind und auch so viele Planungsschritte in der Zwischenzeit. Deswegen nutzen wir sozusagen ja unsere Modulo-Methode, um dann quasi uns immer anhand von so Bausteinen der Diskussion lang zu hangeln. Dann frage ich am Anfang so, wo kommt denn das eigentlich her? Wer hat denn das Projekt ausgelöst? Was ist denn eigentlich so der initiale Start gewesen? Was war die Grundidee dahinter? Und dann erfährt man schon mal sehr viel. In der Regel sind das erstmal 10 Minuten, wo man dann hört, wo dieses Projekt herkommt. Und da ist sehr, sehr viel wichtiges Wissen meist auch schon drin, wo man dann auch weiß, warum gibt es zum Teil immer noch, sind da irgendwie Ziele von einem Landkreis, die wichtig sind. Teilweise sind es irgendwelche Bürgermeister aus einzelnen Gemeinden, die da halt unbedingt vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger oder den Unternehmen sozusagen einen neuen Radweg hinstellen wollten. Und die verfolgen das weiterhin oder das war nun der Startschuss. Und dann langelt man sich halt wirklich an den Projektphasen entlang. Man fängt ganz vorne an. Was war denn damals der erste Schritt? Wie habt ihr euch abgestimmt? Wie war das? Wer war dabei? Wie stimmt ihr euch heute noch ab? Und dann geht man wirklich weiter. Was waren die ersten Schritte? In der Regel sind es Machbarkeitsstudien. Bei so Förderprozessen haben wir jetzt ja auch festgestellt, da muss da erstmal geguckt werden, wenn es Gelder dafür gibt, für diese Fördermaßnahmen, weil häufig Kommunen das dann ja nicht selbst planen, dann gibt es Geld dafür, man muss auch einen gewissen Eigenanteil zahlen. Ja, und dann guckt man sich das halt an, wie war diese Machbarkeitsstudie ausgerichtet, haben da eigentlich auch alle verstanden, beteiligte Kommunen, was da passiert, was da gefördert wird, wenn es jetzt zum Beispiel Bundesgelder gibt oder Landesgelder. Und dann redet man erstmal 10 Minuten über diese Förderbedingungen. Ja? Und dann muss man das nach und nach halt irgendwie strukturieren. Wir nutzen, wie gesagt, diese Methode, dann schreibt man das sozusagen auf einem Baustein, Notizen, dann machen wir uns da unsere Notizen um all diese ganzen Infos. Da sind eine enorme Anzahl an Informationen, die man in so einem Workshop sammelt. Die müssen wir halt irgendwie strukturieren, das kriegen wir damit hin. Und viel aber natürlich auch im Nachgang nach so einem Workshop. Lebt das nach, man tauscht sich. Wir haben uns ja auch viel noch danach ausgetauscht, auch mit unseren Projektpartnern, Forschungspartnern tauscht man sich aus. Und das ist tatsächlich eigentlich eine sehr spannende Methode, um sozusagen an diese Masse von Daten zu kommen und sie irgendwie zu strukturieren. Das ist dann tatsächlich, fand ich ganz interessant, auch der erste Prozessworkshop, den wir durchgeführt haben, wo dann auch unsere Forschungspartner, die das ja auch noch nicht gemacht haben, hätten wir jetzt nicht gedacht, dass man so viel komprimieren kann in 2-3 Stunden. Ist dann natürlich auch anstrengend für die Person, die das macht.
Also vor allem für Philipp.
Für mich, genau. Also ich bin nach solchen Tagen dann auch immer gut durch und dann sollte man mit mir nicht mehr so viel planen, weil man doch wirklich viel zuhören muss, strukturiert denken muss. Aber wie gesagt, für die Sache ist es einfach unendlich wichtig, damit zu starten.
Um das vielleicht nochmal zu kontextualisieren, wir haben gerade von der Masse an Informationen gesprochen. Also man hat zu Ende ein wirklich sehr langes Modell dieser Prozessschritte, weil wie gesagt, diese Prozesse laufen einfach teilweise seit Jahren oder sind einfach Verfahren, die über mehrere Jahre laufen müssen oder mussten hoffentlich. Und das hat man einmal dieses Modell, was auch später digitalisiert wird, um es halt auch den Forschungspartnern zur Verfügung zu stellen. Zum anderen hat man halt die eigenen Mitschriften, die im Prozess entstehen. Das sind dann halt mal schnell 5 bis 10 Seiten. Dann hat man die Mitschriften der Forschungspartner, die alle aus ihrer eigenen Perspektive nochmal drauf gucken und auch so eine sehr wichtige Ergänzung, denke ich, für die Learnings waren. Und dann führt man nochmal Reflexionsgespräche mit Leuten, die vielleicht nicht ganz genau zu Wort gekommen sind oder nicht dabei sein konnten oder wo uns einfach nochmal die Perspektive ein bisschen genauer interessiert. Auch vielleicht mit verschiedenen Ebenen. Am Ende hat man halt wirklich quasi einen richtigen Ordner einfach voller Dokumente und das muss man erstmal gliedern und da zentrale Ergebnisse herausfinden. Und zudem kommt auch noch unsere Auftaktveranstaltung, wo wir wirklich nochmal die gesamte Modellregion so gefühlt an einen Tisch geholt hatten und nochmal so ein bisschen deren Schmerzpunkte, Herausforderungen und generell die Beziehungen zwischen den Akteuren so ein bisschen herausgefragt haben. Das sind alles Informationen und Daten, mit denen wir uns dann auseinandersetzen mussten. Und ich glaube, wir haben es auch ganz gut geschafft. Und vielleicht, Philipp, magst du mal so ein paar zentrale Ergebnisse, die wir im Laufe der ersten 6, 7 Monate schon sammeln konnten, mal durchgehen.
Genau, also das war so eine Riesenherausforderung. Diesmal ja auch vor allem sehr viel Herausforderung, der du dich dann stellen musstest, diese ganzen Daten auszuwerten und irgendwie strukturiert zu kriegen. Es gibt verschiedene zentrale Erkenntnisse. Was uns sehr überrascht hat, war das Thema Förderprozesse. Das heißt, in der Regel passieren diese interkommunalen Zusammenarbeiten nicht ohne irgendwie einen Fördermittelgeber, ohne irgendwo Geld, was zur Verfügung gestellt wird für irgendeine Planung. Das aktiviert, also Fördermittel aktivieren zur interkommunalen Zusammenarbeit. Dahingehend ist dann aber die Frage, wie werden denn jetzt diese ganzen Fördermittel abgerufen und gemanagt und verwaltet? Ja, und dieser ganze Prozess der Fördermittel-Governance oder generell, ja, dieses ganze Thema Fördervollzugsfähigkeit eigentlich auch oder Fördertauglichkeit von Förderrichtlinien, haben wir festgestellt, Riesenthema. Ja, also es bindet enorme Ressourcen, es werden Mittelbehörden eingesetzt zur Fördermittelverwaltung. Die Kommunen, die ja investieren wollen durch die Fördermittel, die bauen wollen, ne? So eine Kommune will einfach nur planen, die wollen bauen, aber dann werden die nochmal mit extra Bürokratie sozusagen belegt. Man muss natürlich auch gewissen Anforderungen entsprechen. Die Fördermittelrichtlinien geben ja auch einen Standard vor. Auch eine gewisse Verantwortungssicherung wird dadurch sichergestellt. Das brauchen wir auch, aber wie sie gestaltet sind, teilweise mit den Nachweisfristen, ja, mit den Prozessen, die dahinter gelegt sind, wo Fördermittel durchgeleitet werden. Und dann schickt man seine Tabellen an den Landkreis. Der Landkreis schickt das an die nächste prüfende Stelle. Dann geht das Ganze wieder eine Leiter zurück und wieder hoch und wieder runter. Also diese Förderleitern, die wir im Prozess entdeckt haben, die sich auch in verschiedenen Prozessen zeigen, das belastet sehr stark, wo wir uns jetzt auch im folgenden Projekt halt Gedanken machen wollen, wie kann man sowas besser gestalten. Also dieses ganze Thema Fördergovernance, ganz großes Thema. Interkommunale Zusammenarbeit an und für sich funktioniert, so wie wir das beobachtet haben, aber relativ gut. Das kannten wir in den Städten. Wir hatten ja ein Vorgängerprojekt, da haben wir uns Radverkehrsplanung in einer Stadt angeguckt. Da war das ein bisschen kritischer, weil da verschiedene Fachdienststellen miteinander um die Straße gerungen haben, Grünflächen und Denkmalschutz und die Straßenplaner. Jetzt aber sind es in der Regel ja alles irgendwie Straßenplaner. Die wollen da irgendwie gemeinsam Radwege bauen oder eine ÖPNV-Verbindung sozusagen ermöglichen. Wir haben uns ja auch das Thema Haltestellenrichtlinienförderung in OHV angeguckt oder irgendwie eine Haltestelle besser sozusagen für die Landkreise zu entwickeln. Das funktionierte gut, weil man untereinander anscheinend mit Peers, mit Fachkollegen unterwegs ist und da jetzt kaum Reibungspunkte hat. Das war auf jeden Fall zu beobachten.
Wenn ich ergänzen darf, dadurch, dass es interkommunale Projekte waren, war es auch so, dass es schon ein gewisses Standing hatte, dieses Projekt, sodass halt auch vielleicht weniger Hürden aus den Kommunen selber kamen. einfach weil es plötzlich was Kommunenübergreifendes war und man natürlich dann auch sich nicht die Nachbarschaft vergrillen möchte.
So ist es. Also in der Regel auch die Landkreise werden positiv wahrgenommen, weil sie natürlich auch unterstützen und Ressourcen haben, die häufig Gemeinden nicht haben. Wo es dann immer schon schwieriger wurde, das merkt man, und wir sind mittlerweile dabei, dass es auch eben ein übergreifendes Thema für uns im Forschungsprojekt ist. Das heißt, ne, wie verteilen wir jetzt auch diese ganzen Förderprozesse zwischen Bund, Land, Landesmittelbehörde, Landkreis, Kommune, teilweise bis zu 5 Verwaltungsebenen, die da irgendwie involviert sind, halt im Endeffekt, um ein bisschen Straße umzubauen. Das ist schon irre, teilweise auch, was das für Zeiten, du hast es ja angesprochen, 2017, 2018, bei vielen unserer Prozesse der Startzeitpunkt, die sind immer noch dabei, hat erstmal 3 Jahre gedauert, bis die verstanden haben, was muss für diese Machbarkeitsstudie eigentlich, was bedeutet diese Förderung, ne? Auch da die Frage, wenn Förderungen unklar sind, dann muss man natürlich gut informieren, was dahinter ist, aber auch wenn so eine Förderrichtlinie entwickelt wird, müsste man Kommunen beteiligen, also ein großes, großes Thema. Auch eine Perspektive, Digitalisierung, ganz klar, ausbaufähig, überall, das Thema Informationssteuerung, ausbaufähig, überall. Wir können vermehrt die ganzen Informationen, die herumliegen, und im Endeffekt sind es ja verschiedene Organisationen, die da irgendwie Daten bündeln müssen, darstellen, zum Beispiel über digitale Planungstools, wie sie ja auch Fix My City im Projekt entwickelt, mit einem Trassenscout, wo man quasi den gemeinsamen Stand der Planung sieht, alle gemeinsam sehen, ah, da sind wir, das ist da passiert. Sowas ist natürlich total hilfreich und muss vermehrt auch eingeübt werden. Wir haben auch festgestellt, in Austauschterminen, da gibt es große Bedenken gegenüber. Ja. Wir denken, ach, jetzt nicht noch Digitalisierung. Genau, wir haben doch schon genug zu tun. Und
Und es ist auch die Sorge, was man wahrgenommen hat, dass wenn man jetzt schon wieder quasi neues Fass aufmacht und sagt, wir wollen ein neues Tool ausprobieren, dass halt die Sorge besteht, dass der ganze Bauprozess, der ja eigentlich auch schon seit Jahren passieren soll, dann noch weiter verschoben wird. Und manche, die vielleicht schon ein bisschen besser drin sind, auch wirklich kurz vorm Bauen in ihren Projekten stehen, gerade bei den Radwegen, die wollen einfach nur noch ins Tun kommen. Die wollen nur noch ins Tun kommen und endlich was vorzuweisen haben. Aber dabei kann dann natürlich auch verloren gehen, dass das ja nicht ein Einzelkämpfer-Ding ist, sondern dass es am Ende noch ein gemeinsames Resultat geben soll. Also das ist halt schön, wenn die Veloroute in einer Stadt fertig ist, aber wenn die anderen Städte noch nicht so weit sind, dann ist dieses ganze Konzept Veloroute ja kein interkommunales mehr, kein übergreifendes mehr, sondern halt auch am Ende nur ein städtischer Fahrradweg.
Genau, Stückwerk, so ist es. Ja, und genau dahin zu kommen, nächster Punkt, Kulturwandel. Mhm. Also hatten wir auch schon in unserem Vorgängerprojekt Cora, wer sich da erinnern kann, dieses vernetzte Denken. Ja, einfach diese Einsicht, und deswegen gibt es auch sowas wie Regiopolregionen, wie in Bielefeld. Das sind sozusagen nochmal extra Institutionen, die das fördern sollen. Also die Erkenntnis in einer Region alleine bringt das in der Regel wenig. Vor allem immer mehr jetzt auch Stadt-Umland-Beziehungen. Eine Stadt hat Pendlerbeziehungen. Jeden Tag, hohe Anzahl. Es wird immer mehr. Was für Angebote schaffen wir? Und jede Region, jede Kommune interessiert die Frage, wie können wir ein attraktiver Standort sein? Und da ist einfach Mobilität ein sehr wichtiger Faktor, dass Leute da gerne leben, gerne wohnen. Ich selber habe mal in Kopenhagen gewohnt, in der Radfahrerstadt schlechthin in Europa. Und ich kann mich, wenn mich Leute fragen, was war die schönste Erinnerung an die Zeit, war es tatsächlich das Radfahren. War die Art und Weise, wie man sich da fortbewegt hat, war so ein Gefühl. Und genau das ist eine Erkenntnis, die jetzt natürlich viele Regionen umtreibt. Aber wie kommt man da jetzt hin, dass man sozusagen wegkommt von diesem Stückwerk zum gemeinsamen Planen und Handeln? Es sind Netzwerke, das ist auch so eine Riesenfragestellung in unserem Projekt. Wie geht man mit diesen Netzwerken um? Weil es gibt ja keine direkte Hierarchie. Ja. Ein Landkreis ist erstmal nicht weisungsgebunden gegenüber einer Kommune, die ja sozusagen auch eine kommunale Selbstverwaltung hat. Das Kreis soll da eher unterstützen, auch sowas wie Regierungspräsidien, wie wir das haben in Baden-Württemberg, sollen eigentlich unterstützen. Das heißt, wir brauchen Kümmerer in diesen Netzwerken. Ja, das sind teilweise ja auch Menschen, die mal wechseln, weil sie aus dem Job rausgehen. Und ja, wie steuert man das? Ja. Wie steuert man dieses Netzwerk ohne Hierarchie? Das ist so eine Riesenfrage, an der wir eigentlich auch gerade bohren.
Kommune ist auch nicht gleich Kommune. Also wir hatten Fälle, wo dann Kommunen dann einige wenige tausend Einwohner hatten, während man gleichzeitig auch schon fast Großstädte im gleichen Netzwerk hat. Das sind natürlich ganz andere Ressourcen, Kompetenzen und gerade auch die Rolle der übergeordneten Behörden ist da, glaube ich, eine, die wir uns im weiteren Projektverlauf näher angucken wollen, einfach weil hier, ich denke, auch sehr viel Potenzial liegt, was nicht immer genutzt wird.
Ja, gerade das ganze Thema Projektmanagement, Projektsteuerung, Fähigkeiten aufzubauen, diese Projekte auch zu managen im Endeffekt. Da geht es dann wieder um Kompetenzen und Skills. Das heißt, wir plädieren auf jeden Fall dafür, eine Projektfähigkeit zu stärken, um so eine, im Endeffekt sind es alles Projekte, die zu steuern, einen Überblick zu haben mit digitalen Planungstools, aber auch in der Lage zu sein, methodisch die Leute an einen Tisch zu setzen, zu gucken, wie ist der gemeinsame Stand, wie fördern wir auch dieses gemeinsame Arbeiten. Das heißt, wir brauchen, klar brauchen wir die Fachexpertise für Planen und für Bauen, aber wir brauchen genau eigentlich, wie wir es auch in unserem Vorgängerprojekt hatten, auch die Perspektive des Steuerns, des Organisierens, des Kümmerns. Und das muss natürlich auch irgendwo verankert werden. Also das ist dann auch die Frage im Netzwerk. Jetzt zum Beispiel in Bielefeld gibt es eine Regiopolregion mit einer Geschäftsstelle. Die kann da natürlich schon einiges tun. Es gibt auch eine Governance, es gibt einen Steuerungskreis auf politischer Ebene, es gibt ein Arbeitsgremium, was sich austauscht regelmäßig. Aber auch da, wie etablieren wir dieses feste Kümmern, weil das eigentlich so eine wichtige Aufgabe ist. Und in der Stadt sieht es anders aus. In der Stadt gibt es irgendwo einen Dezernenten, vielleicht für ähnliche Bereiche, im Notfall entscheidet eine Dezernentin, entscheidet diese Person und dann ist das Thema geklärt oder auch nicht, ne? Aber nicht bei diesen interkommunalen Zusammenarbeiten.
Ja, da muss viel Wille sein und was ich ganz schön fand, im Regioprozess bisher festzustellen, das war immer wieder toll zu sehen, gerade auf der Arbeitsebene diese unglaublich hohe intrinsische Motivation der beteiligten Planerinnen und Planer und Begeisterung auch für ihr Thema, dass sie halt auch trotz dieser sehr, sehr langen Projektlaufzeiten, die auch nicht immer so lang laufen müssten, wie sie jetzt tun, trotzdem am Ball bleiben und immer wieder dabei sind, immer wieder das aufgreifen. Ich weiß nicht, hattest du auch ähnliche überraschende Erkenntnisse?
Ja, also absolut. Ich habe dich auch mehrmals gefragt, also ihr habt ja eine hohe Schmerzresistenz. Ja? Also seit 8 Jahren immer wieder und nicht aufzugeben. Warum seid ihr noch dabei? Es gab, haben uns dann auch die Leute gespiegelt. Es gab Momente, da hätte man das Projekt einfach sterben lassen können, sozusagen. Ja? Also, oder auslaufen lassen können. Hätte man sich nicht nochmal wieder engagiert. Also das war wirklich beeindruckend. Merkt man natürlich auch, und das ist nicht nur im Mobilitätsbereich, dieses Thema intrinsische Motivation ist für Veränderungsvorhaben eigentlich der wichtigste, ist eigentlich auch eine Kompetenz, eine persönliche Kompetenz, und das treibt die Projekte. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man insbesondere diese Mitarbeitenden weiterhin bindet und auch ausbildet. Perspektiven bietet, weil wenn dieses, es ist ja alles Fachwissen und ein ganzes Prozesswissen, was wir auch abzwacken mit unseren Workshops, und wenn das dann weg ist, ist es weg. Ja, und wie geht man dann quasi damit um? Aber wir haben tatsächlich erlebt auch relativ lange, also dass die Mitarbeitenden schon relativ lang dann auch in den Bereichen waren. Also jetzt nicht sehr viele neue Mitarbeitende, sondern auch viele erfahrene unterwegs sind. Aber auch die können irgendwann gehen. Ne?
Ja, ich glaube, gerade Personalfluktuation war auch ein Thema, was uns in einigen Projekten bewegt hat, was auch überraschend zu sehen war. Wir hatten Vertretern aus einem Ministerium gesprochen und denen auch ein bisschen versucht zu spiegeln, dass gerade für die Kommunen es schwierig sein kann, wenn sie gar nicht genau wissen, wer die Ansprechperson überhaupt ist, gerade für Förderbelange, was wir vielleicht auch später nochmal in einer anderen Podcast-Folge weiter aufbreiten wollen. Aber gerade halt diese fehlenden Ansprechpersonen, und sie verstehen das und den Leuten im Ministerium geht es selber und sie waren auch höchst interessiert an Regio-Prozess und an den Ergebnissen, aber sie haben uns dann auch gesagt, wir wollen informiert bleiben, aber wir können halt auch nicht sagen, ob wir in einem halben Jahr noch wieder hier sind oder woanders
das
ist wieder.
Irre, auf jeden Fall. Also auch wir versuchen wieder ein Ministerium sozusagen abzuholen, zu informieren, was wir da machen mit dem Projekt, und dann sagen die, ist alles super, klasse, finden wir gut, was wir machen. Und dann fragen wir, können wir sie quasi beteiligen im weiteren Verlauf? Ja, aber ich bin dann wahrscheinlich auch nicht mehr da. Das heißt, was machen wir im nächsten Schritt? Die nächsten Personen wieder informieren. Das heißt, gerade diese festen Ansprechpersonen ist natürlich ein wichtiges Thema eigentlich. Das kann man nicht garantieren. Personalfluktuation
gibt's immer.
Ist auch ein externer Faktor, den man nicht als Organisation 100% beeinflussen kann. Natürlich kann man einen angenehmen Arbeitsraum auch schaffen und versuchen, ne, öffentliche Arbeitgeber als attraktive Arbeitgeber, dieses ganze Thema Personalbindung sind auch Themen, über die man sich da unterhalten muss.
Aber das ist eine ganz klare Aufgabe, die daraus hervorgeht. Man muss auch einfach das Rahmenwerk schaffen, um als Organisation mit diesen Fluktuationen, die gerade bei so langfristigen Projekten sehr schwierig sein können, umzugehen. Und sei es jetzt selber in der Arbeitsebene oder wenn es einfach nur um Kontaktdaten geht, da die Organisation jetzt auch dabei zu unterstützen, da vielleicht Konzepte zu erarbeiten, wie man einfach diesen Wissensverlust
Ja, das Thema ist ja implizites Wissen. Das heißt, das Wissen, was wir jetzt nicht so schwer irgendwie mal in ein Handbuch überführen, sag mal, was du da gemacht hast, gibt schon so, ne, so Sachen, die man aufschreiben kann, aber dieses implizite Wissen über das Netzwerk, wie tickt welche Person, wie agiere ich in solchen Abstimmungsrunden, was passiert, wenn auf einmal eine Führungskraft mit drin sitzt, wo sind die Knöpfe, die ich drücken kann, bei den Partnern, dass die sozusagen sich einigen. Ne? Also solche Sachen kann man ganz schwer festhalten. Deswegen ist es eigentlich auch wichtig, so Wissensnetzwerke zu etablieren, auch methodisch das zu unterstützen mit gemeinsamen Workshops, Reflexionsterminen. Das haben wir bei Cora auch schon vorgeschlagen, Retrospektiven immer mal wieder auch durchzuführen im Projekt. Wo stehen wir gerade? Im Endeffekt, das haben wir auch gemacht. Wir haben eigentlich eine Rückschau auch gemacht und haben gesagt, wie war das bis jetzt, wo wollen wir weiterhin? Und dafür auch wieder brauchst du Methodenkompetenzen. Ne? Ja.
Und deswegen ist es so schön, dass wir 5 Jahre als Projektlaufzeit haben, weil wir können in den 5 Jahren gemeinsam mit den Forschungspartnern, denke ich, viel starten. Es ist viel Motivation auch in den Modellregionen da, verschiedene Projekte anzugehen und halt auch einfach Lösungen auszuprobieren und zu testen. Und wir wollen jetzt natürlich nicht nur über Wissen und Wissenstransfer in den Modellregionen und in den untersuchten Organisationen sprechen. Deswegen will ich dich auch fragen, was du vielleicht aus Regioprozess für andere Projekte mitnimmst.
Also was mal wieder krass war, war auch der Planungsvorlauf für so einen Workshop-Termin. Also weiß ich nicht, wenn man eine Prozessdiskussion führen will, mindestens eigentlich mal 3 bis 4 Monate im Vorfeld das zu planen. Je mehr Akteure dann natürlich mit reinkommen. Und weiterhin eigentlich bei diesem... das Spannende eigentlich bei sowas ist ja, man geht ja auf so eine Mikroebene. Man taucht in irgendwie wie so ein U-Boot, taucht man ab da in so einem Prozess, schaut sich das an, wer da was macht, aber wir haben 6 Prozesse uns angeguckt. Und auf einmal wird es strukturell. Man merkt so, ne, das hat nicht nur was mit diesem einen Prozess zu tun. Ja. Da gibt es gewisse systemische Gründe dafür, die immer wieder vorzufinden sind, die immer vergleichbar sind. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das in meinen Projekten sehe. Und diese Erkenntnis verfestigt sich, dass da viel Systemisches am Werk ist, was sehr unabhängig ist, in der Regel auch von Personen, sondern wirklich eher in Organisationen, wie der Aufbau ist, was den öffentlichen Dienst halt eben ausmacht. Und da jetzt irgendwie dann immer die Werkzeuge zu finden, dass man das den Mitarbeitenden mitbringt, was sie brauchen, um sich durch diese ganzen komplexen Verfahren, im Endeffekt machen sie es ja dann doch auch irgendwo erfolgreich durchzunavigieren. Klar, nicht so schnell, wie man sich das erhofft. Aber sozusagen immerhin laufen auch viele Projekte noch und das, also gerade dieser strukturelle Blick, der festigt sich, finde ich, bei mir immer mehr, wo man natürlich auch Interesse hat, weiter dazu zu forschen, was zu veröffentlichen, heute, dass wir drüber sprechen, natürlich auch Erfahrungen von anderen Projekten mitzubekommen oder ne, was es geht uns beiden ja jetzt so, immer wenn ich jetzt irgendwo das Thema Förderprogramme vereinfachen sehe, da werden
das wird immer wichtiger.
Genau, ja, und jetzt haben wir neue Infrastrukturmilliarden, die über den Bund bereitgestellt werden sollen. Und wenn ich jetzt schon weiß, das wären alles Förderprogramme und ich jetzt nur diesen ganz kleinen Mini-Auszug für Mobilitätsplanung sehe und ich weiß, was da für Programme aufgesetzt werden, wo ich mir nur auch gewissermaßen Sorge mache, wie sind dann da die Förderprogramme ausgestaltet? Wurden da die jeweiligen Zielgruppen mit beteiligt oder sind die mit der heißen Nadel gestrickt worden, weil das unter Zeitdruck passiert ist? Ja, wie funktioniert das alles? Da hoffe ich einfach, dass da sich auch eine Debatte weiterhin öffnet und die wollen wir auf jeden Fall ja auch als SAI mitführen.
Genau, genau. Einfach auch in dieses Strukturen und dieses Infrastrukturthema auch mit reingehen, wird, glaube ich, sehr wichtig für uns werden. Und ich glaube, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts auch gekommen. Das war nochmal ein sehr schönes Schlusswort.
Was hat dich denn am meisten überrascht?
Ach so, ja, okay, ganz viel sind wir noch nicht. Doch, ich glaube halt wirklich, die Menschen in den Organisationen, wie sie halt mit diesen Strukturen, wie du es selber schon sagtest, versuchen umzugehen, diese zu umschiffen auch, einfach mit diesen strukturellen Hürden zu navigieren und das auch schaffen, aber natürlich, wo man sich dann halt als Außenstehender fragt, das ist doch so ärgerlich, dass die Menschen, die halt jetzt so viel bewegen können, bewegen wollen, also man hat diese Netzwerke, man hat die Leute, aber dann scheitert das an irgendwelchen IT-Themen zum Beispiel oder generell an einfachen kleinen Hürden, die aber halt nicht durch die Person selber da verändert werden können, aber dass trotzdem immer Wege geschaffen werden, wie man damit umgeht, dass selbst sowas, dass eine Förderung abspringt, halt nicht zu dem Tod von einem Projekt führt, sondern dass halt trotzdem immer wieder sowas aufsteht, aber Gleichzeitig kommt damit die Realisierung, dass das ja kein Modus operandi für die Ewigkeit sein kann, dass es halt auch unnötige Belastungen mit sich bringt für die Beteiligten. Und ja, dieser Blick einfach auf diese Arbeit, auch von so langfristigen Projekten, das war doch sehr prägend, würde ich sagen.
Ja, sehr gut. Schön.
Ja, vielen Dank für diese erste Aufzeichnung. Und wir freuen uns, euch in der zweiten Folge wieder dabei zu haben. Wir
freuen uns auch über Feedback, Anmerkungen, Beschimpfungen, Lob aller Art.
Jingle-Vorschläge.
Jingle-Vorschläge, Logo-Vorschläge, Themenvorschläge, was auch immer euch einfällt. Wir probieren das hier erstmal aus und werden uns da sicherlich noch weiterentwickeln.
Genau. Vielen Dank.
Danke, Jakob.
Danke, Philipp.
Danke, Michelle.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie und euch auch bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wer mehr über unsere Arbeit erfahren möchte, kann uns gerne auf www.shi-institut.de besuchen. Aktuelle Informationen rund um unsere Veröffentlichungen, Events und unsere Standpunkte zum Thema Staats- und Verwaltungsmodernisierung teilen wir außerdem bei LinkedIn. Dort findet man uns unter SHI Steinhardenberg Institut. Bis zum nächsten Mal bei Startgedacht.